Ja, liebe Geschwister, ich freue mich, dass ich heute bei euch sein darf. Es wurde schon ganz kurz gesagt, ich heiße Konrad Meyer, komme von der Gemeinde in Tierfeld, bin eigentlich gar kein richtiger Sachse. Ich lebe jetzt seit 25 Jahren in Sachsen, komme eigentlich von der Küste, aus Greifswald. Also Gemeinde Horst Schicht, ich weiß nicht, ob sich manche von den Älteren vielleicht noch an ihn erinnern werden. Und ja, ihr Kinder, habt ganz herzlichen Dank auch für die schöne musikalische Begrüßung. Das hat mich ganz sehr gefreut. Besonders der Kontrabass, der hat mich erinnert an eine ganz tragische Begebenheit von meinem Vater, als er Student war in Berlin und Musik dort studiert hat. Er hat dort studiert und hat in seiner Studentenwohnung einen Kontrabass gehabt und einen Hamster. Aber eines Tages war der Hamster verschwunden. Ihr könnt ja raten, wo der Hamster abgeblieben ist. Er wurde leider erst nach einigen Wochen wiedergefunden. Gut, bevor ich zur heutigen Predigt komme, steht noch was? Möchte ich ein klein bisschen Werbung machen. Ich mache seit vielen Jahren mit bei der Studiengemeinschaft Wort und Wissen. Ich weiß nicht, ob vielleicht einige sogar gestern vielleicht in Dresden gewesen sind, zu der Frühjahrstagung. Wir haben heute schon ein bisschen was gehört in der ersten Stunde und auch jetzt in der Begrüßung über Gottes wunderbare Schöpfung. Und da möchte ich ganz herzlich einladen, dieses Jahr findet wieder in Rehe die Hauptkonferenz von Wort und Wissen statt im Mai vom 24. bis zum 26. Mai. Und ich denke, es ist eine gute Möglichkeit, dort immer wieder neu zu staunen über Gottes wunderbare Schöpfung, wie er alles wunderbar gemacht hat, wie wir erkennen und entdecken können in seiner Schöpfung. Und ja, lasst euch herzlich einladen nach Rehe, kennt vielleicht einige. Es wird Kinderbetreuung dort auch angeboten und es gibt auch extra günstige Preise für Familien, die 1, 2, 3 und noch mehr Kinder haben. Ja, also ich habe euch mal 2 mitgebracht und wer mag, kann sie mitnehmen oder mich auch noch mal ansprechen. Hatte ich es gesagt, ganz liebe Grüße von der Gemeinde in Tierfeld und von meiner Frau? Hatte ich. Das ist immer das Problem, dass ich es entweder vergesse oder doppelt sage. Ja, worum soll es uns heute gehen? Es soll uns gehen um einen Vers aus der Bibel, worüber vielleicht schon gepredigt wurde. In diesem Jahr soll nämlich nochmal um die Jahreslosung gehen. Suche Frieden und jage ihn nach. Aus dem Psalm 34, der Vers 15. Aber ich denke, Jahreslosung heißt ja nicht umsonst Jahreslosung, dass sie uns vielleicht auch das ganze Jahr begleiten kann. Vielleicht ist es auch manchmal ganz gut, öfter mal vielleicht über einen Vers aus anderer Perspektive etwas zu hören. Wir wollen uns heute ein wenig anschauen, diesen Mann, der diesen Vers verfasst hat, die Umstände, unter denen dieser Vers verfasst wurde, das Leben ein wenig betrachten von diesem Mann, von dem David, und schauen, können wir vielleicht etwas für unser Leben darüber lernen. Suche Frieden und jage ihm nach. Frieden, ein großes Wort. Klar, jeder Mensch sehnt sich irgendwie danach. Und wenn wir in die Welt schauen, dann sind wir traurig darüber und leiden mit den Menschen, die nicht im Frieden leben können. Und wir wünschen uns das sehr. Aber auf der anderen Seite sagen wir auch, was soll ich, kleines Würstchen, schon dafür tun, für diesen Weltfrieden, die Trumps und Merkels und Putins dieser Welt, die fragen mich ja nicht, ob ich Frieden will oder nicht. Die machen einfach, was sie wollen. Aber es geht natürlich auch eine Nummer kleiner und die hat mit uns selbst zu tun. Frieden, wir sehnen uns alle in unserem Innersten danach. Der Mensch hat Sehnsucht danach. Nach Frieden oder vielleicht dieses Wort, was vielleicht für uns besser passt, Zufriedenheit. Zufriedenheit in unserem Innersten. Wir sehnen uns danach, in Frieden und Zufriedenheit zu leben mit unserem Nächsten, also mit unseren Familienangehörigen, mit unseren Geschwistern in der Gemeinde, mit unseren Nachbarn. Und wir sehnen uns auch danach, in Frieden zu leben, Frieden zu haben mit Gott. Und wir sehnen uns danach, denke ich, irgendwann einmal auch am Ende unseres Lebens, wenn wir von dieser Welt gehen müssen, dass wir das im Frieden tun können. Vielleicht so ähnlich in dieser Art und Weise, wie das Simeon ausdrückt, als er dort im Tempel in Jerusalem, Josef und Maria kommen mit dem Jesuskind dort in den Tempel und Simeon hält den Messias in seinen Händen und er sagt, Herr, nun kann dein Diener in Frieden gehen. Das wünschen wir uns, in Frieden mit Gott und der Welt zu sein. Aber wie können wir da hinkommen? Wir wollen heute eine kleine Zeitreise machen. Also 3000 Jahre zurück in die Vergangenheit, in die Zeit von David in ein fernes Land dort nach Israel. Und David, ein junger Kerl, der lebte eigentlich ja vielleicht das friedlichste Leben, was man sich eigentlich so vorstellen kann. Er lebt in einer Großfamilie. Er ist der kleinste von einer ganzen Schar von Jungs und er hat eine Arbeit, die für uns ja eigentlich synonym ist mit Frieden und Friedfertigkeit. Er ist Hirte. Und ja, so eine Arbeit, die scheint auch nicht sehr anstrengend zu sein, den ganzen Tag auf seine Schäfchen aufzupassen, mal durchzuzählen, ob abends noch genauso viele da sind, wie es am Morgen waren. Und vielleicht ab und zu mal, ja gut, das beschreibt auch mal einen Löwen oder einen Bären zu verjagen. Aber an sich ist ja das Schäfer synonym für Frieden. Ich weiß noch, meine Oma, die hatte so ein schönes, kitschiges Bild über sich, über dem Sofa hängen, wie so ein Schäfer mit seinen Schafen durch die Lande zieht. Dieser Frieden ist aber je vorbei, als der König Saul, der eigentlich König sein sollte, nicht mehr nach dem Willen Gottes handelt, sondern von Gott verworfen wird. Und Gott sich einen anderen König auserwählt für sein Volk. Und das wird ausgerechnet dieser Jüngste aus dieser Familie Isai, dieser David. Und Samuel salbt diesen David zum König. Und die friedlichen Zeiten Davids sind vorbei. Obwohl er eigentlich dem Saul nur Gutes tut, für ihn und für sein Königtum. Er besiegt den Riesen Goliath. Er besänftigt den bösen Geist, den Saul quält manchmal. Er spielt ihn auf der Harfe oder auf der Leier vor, um ihn zu besänftigen. Und trotzdem ist doch Saul in seinem Innersten voller Unfrieden und Hass auf diesen Mann, der ihm eigentlich nur Gutes tut. Er hasst ihn deswegen, weil David das jetzt hat, was Saul einst hatte. Und er versucht, diesen David in seine Familie und in sein Machtgebilde einzubinden. Er arrangiert eine politische Hochzeit mit seiner Tochter Michal. Und dann lesen wir im ersten Buch Samuel im Kapitel 18, Vers 29. Als aber Saul sah und merkte, dass der Herr mit David war und dass seine Tochter Michal ihn liebte, da fürchtete sich Saul noch mehr vor David und wurde sein Feind ein Leben lang. Ein Feind ein Leben lang, obwohl David ihm nur Gutes getan hatte. Saul kommt nicht auf den Gedanken zu überlegen, warum hat jetzt David das, was ich eigentlich vorher hatte. Er geht nicht in sich und fragt sich, was habe ich getan vor Gott, dass Gott so an mir gehandelt hat, sondern er reagiert so, wie ein gefallener Mensch reagiert. Er reagiert mit Hass und Feindseligkeit dem gegenüber, der von Gott gesegnet ist. Und für David beginnt eine schwere, schwere Zeit. Er ist ein Gejagter, ein Gehetzter. Er ist auf der permanenten Flucht vor Saul. Er ist auf der Flucht vor seinem Schwiegervater. Also er hat kein Problem mit einer bösen Schwiegermutter, sondern er hat ein Problem mit einem bösen Schwiegervater. Und wo er sich auch hinbegibt, überall, wenn Saul hört, dort ist David irgendwo und er versteckt sich dort, dann greift er sein Militär und versucht, David aufzuspüren und ihm dem gar auszumachen. Ein Leben auf der Flucht in Unfrieden, unstetig, voller Angst. Und auch die Kinder Sauls, die verstehen das überhaupt nicht. Die Michal versteht das nicht. Der Jonathan, die verstehen das nicht. Warum willst du dich an unschuldigem Blut versündigen, indem du David ohne Ursache tötest, fragt Jonathan. David streift also umher durch das Land Israel, schaut um sich, finstere Gestalten. Er gründet eigentlich eine Räuberbande, die durch das Land ziehen und mal mehr oder mal weniger gute Dinge tun. In seiner Verzweiflung, in seiner Angst vor Saul flieht er sogar zu seinen Feinden. Er flieht zu den Philistern nach Gat und auch dort ist er nicht sich sicher. Auch zu den Philistern ist durchgedrungen, dass dieser David, dass das ein ganz gesegneter Mann von Gott ist, der Tausende in den Kriegen erschlagen hat und sie haben eigentlich Angst vor ihm. Und David findet eigentlich keinen Ausweg, weil er jetzt auch spürt, jetzt wollen mir die Leute von Gad ans Leder, dass er auf einmal dann sich eine List ausdenkt und sich wahnsinnig stellt, dort wie irre an die Stadttore von Gad trommelt. Manche übersetzen das auch, dass er das Stadttor beschmiert mit irgendwelchen wirren Schriftzeichen und dass er die Sabber aus seinem Mund rauslaufen lässt und dass die Gad-Leute sagen, ja Mensch, das ist ja ein Verrückter, der kann uns ja eigentlich gar nicht gefährlich werden. Und mit dieser List schafft David dann zu überleben. Und hier in dieser Situation, fernab aller Sicherheit, im Unfrieden, wo er von seiner Frau weg, von seinem König verfolgt, der ihm nach dem Leben trachtet, nichts ist mehr sicher, er weiß nicht, ob er den nächsten Tag noch erleben wird. In dieser Situation dichtet David einen Psalm, dem Psalm 34, aus dem dieser Vers stammt, den ich zum Anfang gelesen habe, der uns auch die Jahreslosung ist. Suche Frieden und jage ihm nach. Und er beginnt diesen Psalm mit den Worten, ich will den Herrn preisen alle Zeit, sein Lob soll immerzu in meinem Munde sein. Würden wir in solch einer Situation, wie David es war, solche Verse verfassen, solche Gedanken haben? Wir spüren, hier ist ein Mann, in dem Gottes Geist ist, der nicht vollkommen entrückt der Situation um ihn herum lebt, aber der weiß, da ist jemand, der steht über diesen Dingen und der wird mir durch diese Nöte hindurch helfen. Und auf diesen großen Gott will ich vertrauen, auch wenn ich ihn jetzt vielleicht nicht in diesem Moment sehen kann und erleben kann. Trotz dieses äußeren Unfriedens spüren wir David eine gewisse Zufriedenheit ab. Er kann die Umstände, in denen er lebt, annehmen. Als Saul wieder einmal auf der Jagd ist, er jagt eigentlich immer irgendetwas, entweder die Philister oder er jagt David, dann kommt es dazu, dass sich Saul auch einmal in der Oase in der Wüste Engedi aufhält. Und Saul war zwar ein großer König gewesen, aber er war eben auch ein Mensch wie du und ich und er hat auch menschliche Bedürfnisse. Und Saul zieht sich auch an ein stilles Örtchen zurück, weil er eben mal ein menschliches Bedürfnis hat. Und das ist eben diese Höhle in Engedi. Aber dieses stille Örtchen war gar nicht so still gewesen, denn genau in dieser Höhle hat sich David mit seinen Gesellen versteckt. Nun hockt er da, der große König Saul, und hinter ihm in der Höhle sitzen David und seine Gesellen. Und was sagen die Freunde von David zu ihm? Wir können das lesen im ersten Buch Samuel, Kapitel 24. Da sprachen die Männer zu David, siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, siehe, ich will deinen Feind in deine Hand geben, dass du mit ihm machst, was du willst. Stellen wir uns diese Situation einmal jetzt vor. Dort hockt er jetzt auf einmal, dieser große König Saul, der dir jahrelang nach dem Leben trachtet, der schon ein paar Mal versucht hat, mit dem Speer nach dir zu werfen und dich eigentlich umzubringen, dein Schwiegervater. So ein verrückter Kerl war das. Und jetzt ist dort die Ursache all deiner Not vor dir, völlig hilflos, ahnungslos hockt er da, hat das Schwert zur Seite gelegt und du stehst dort hinter ihm und deine Freunde sagen, jetzt kannst du mit ihm tun, was dir gefällt. Was würdest du, was würde ich tun in solch einer Situation? Würde ich vielleicht mein Schwert ziehen und so dieser ganze Ärger und der ganze Groll und der ganze Hass, der sich vielleicht in mir aufgestaut hat, das Schwert ziehen und es auf diesen Mann herunterrasen lassen. Und jeder würde sagen, Mensch, das ist dein gutes Recht, der Kerl hat dir nur Böses getan und der hat dir eigentlich dein ganzes Leben verdorben. Was würdest du tun? Abraham Lincoln sagte einmal, wenn du den Charakter eines Menschen erkennen möchtest, dann gib ihm Macht. So ist das mit uns Menschen. Was würdest du tun? Was gefällt dir? Lassen wir der Rache in unserem Herzen freien Lauf? Ziehen wir das Schwert, mobilisieren wir alle Kräfte, um diesem Elend endgültig ein Ende zu machen? Bekommt er jetzt endlich das, was er verdient, dieser verworfene König? Und David tut es nicht. Er sagt, er spricht immer noch von diesem König Saul als dem Gesalbten Gottes. Er hat immer noch Ehrfurcht vor ihm. Er hat immer noch vor ihm diesen Schwiegervater eigentlich, der für ihn ist. Wann sind wir Menschen am schlimmsten? Wir sind oft am schlimmsten, wenn wir im Recht zu sein denken. Wie behandeln wir Menschen, die an uns schuldig geworden sind? Und David hat eins verstanden. Der Weg zu einem echten Frieden, auch in seiner Familie, der kann nicht darüber führen, dass es einen Sieger und einen Besiegten gibt. Und hieran erkennen wir sehr gut, dass eben David ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Dass er nicht das tut, was in den Menschen seit dem Sündenfall drinne steckt. David ist jemand, der dem Frieden nachjagt. Wir wissen, wie die Begebenheit, denke ich, weitergeht. Er schleicht sich von hinten an und er erschlägt eben nicht den Saul, sondern er schneidet mit seinem Schwert diesen Zipfel von dem Mantel von Saul ab, schleicht sich aus der Höhle und dann in sicherer Entfernung, dann stellt er den Saul zur Rede und sagt zu ihm, nun sieh, mein Vater, sieh doch den Zipfel deines Obergewandes in meiner Hand. Da ich nur den Zipfel deines Obergewandes abschnitt und dich nicht umbrachte, so erkenne und sieh daraus, dass nichts Böses in meiner Hand ist. Wen verfolgst du, König Israels? Wem jagst du nach? Einem toten Hund? Einem Floh? Ist uns das aufgefallen, wie David diesen potenziellen Meuchelmörder eigentlich anspricht? Er sagt immer noch zu ihm, mein Vater. Diese Ehrfurcht hat er in seinem Inneren noch. Diesen Wunsch hat er zu ihm, dass es ein ganz normales Verhältnis eigentlich wird zwischen zwei Menschen, zwischen Schwiegervater und Schwiegersohn, zwischen König und seinem Untertan, zwischen zwei Menschen, die zum Volk Gottes gehören. Das ist sein innigster Wunsch, dass diese gestörte Beziehung heil wird. Und David investiert unwahrscheinlich darin. Er riskiert sein eigenes Leben, indem er eben nicht nach dem Herzen des Menschen handelt und den König nicht umbringt, sondern nur den Zipfel abschneidet und sich dieser großen Chance selbst beraubt. Wem jagst du nach? Wem jagst du nach, fragt er ihn. Du jagst mir nach, aber jagst du nicht eigentlich in Wirklichkeit deinem eigenen schlechten Gewissen nach? Jagst du nicht in Wirklichkeit deiner eigenen Sünde nach, deinem eigenen Stolz, jetzt zurückgesetzt zu sein vor Gott? Wem jagen wir nach in unserem Leben? Was ist das Motiv unseres Handelns gegenüber anderen Menschen? Wovon ist das geprägt? Ist es geprägt von diesem Geist Davids, von dem Geist Gottes, oder ist es geprägt von dem Geist des gefallenen Adam? David weigert sich, Feind zu sein. Wir sind nicht dazu verdammt und schon gar nicht, wenn man Christ ist. Im Lukas-Evangelium sagt Jesus einmal im Kapitel 6, Vers 31, was ihr von anderen erwartet, das tut ihr ihnen ebenso. So wie David von Saul behandelt werden möchte, so versucht er ihn auch zu behandeln. Er geht ihm entgegen. Er geht diesen niederen Weg. Er geht nicht diesen Weg der Stärke. Er geht den Weg eigentlich, den auch unser Herr Jesus dann später geht. Und David sagt, der Herr sei Richter zwischen dir und mir. Und der Herr räche mich an dir. Aber meine Hand soll nicht über dir sein. Er hat also die Größe und das innere Vertrauen darauf, dass dieser Zwist, der zwischen diesen beiden Männern steht, dass Gott das lösen wird. Dass nicht David der Richter sein möchte. Denn David ist bewusst, dass das Handeln an Saul auch auf ihn selber zurückfallen kann. Jesus aber spricht das einmal an im Matthäus-Evangelium: Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Das Maß, das wir an andere Menschen anlegen, das ist der Maßstab, an dem auch wir gemessen werden. Nun gut, beide sind nochmal mit ihrem Leben davongekommen, aber der Friede zwischen beiden ist nicht hergestellt. Aber es gibt nochmal eine ähnliche Situation und beide haben nochmal eine Chance, zum Frieden miteinander zu kommen. Irgendjemand hat erfahren, dass David sich irgendwo wieder aufhält und er verpetzt ihn beim König Saul. Und Saul macht natürlich stehenden Fuß, sofort kehrt, schnappt sich ein paar tausend Soldaten und will David dingfest machen. Bei dieser Verfolgung nach David wird es Nacht und sie schlagen ein Heerlager auf. Saul schläft im Zentrum seines Heerlagers auf dem Boden und neben ihm seinen Speer in die Erde gerammt. Und David, den scheint es förmlich dazu zu drängen, mit Saul ins Reine zu kommen. Und er riskiert alles. Er sagt zu seinen Kameraden: Wer traut sich von euch, mit mir in das feindliche Heerlager herunterzusteigen zum König Saul? Und da meldet sich zum Beispiel der Abisai und sie schleichen runter und sie schaffen es auch wirklich unten anzukommen, ohne dass sie entdeckt werden. Und dann stehen sie wieder neben König Saul. Wie bei der ersten Situation. Der schläft dort seelenruhig, den Speer neben sich, völlig hilflos ausgeliefert. Und der Abisai sagt zu David: Gott hat deinen Feind heute in deine Hand ausgeliefert. Nun will ich ihn doch mit dem Speer an den Boden spießen. Nur einmal, dass es nicht ein zweites Mal notwendig ist. Also er sagt eigentlich dem David: Du, ich bin dein Freund und ich kann mir vorstellen, du hast Skrupel. Du hast es ja damals in der Höhle schon gehabt, diese Skrupel, diesen Mann, der dir dein Leben schwer macht, eigentlich umzubringen. Lass mich diesen Job übernehmen. Ich bin dein Freund, ich stehe zu dir, ich mache diese Drecksarbeit für dich. Und ich werde ihn mit seinem eigenen Speer umbringen. Das ist doch der Triumph, den Feind mit den eigenen Waffen zu schlagen. Das wird jetzt nicht so schön für die Kinder, aber ich werde so zustechen, dass ein zweites Mal nicht notwendig ist. Mit aller Gewalt, mit allem, was an Emotionen in mir drin steckt, werde ich diesen Mann ins Jenseits befördern. Aber David gibt dem nicht nach. Er stiehlt den Speer und geht aus dem Lager hinfort und stellt Saul wieder zur Rede und sagt zu ihm: Und siehe, wie heute dein Leben in meinen Augen wert geachtet gewesen ist, so möge mein Leben wert geachtet werden vor deinen Augen und dem Herrn. Er wünscht sich in den Augen seines größten Feindes wertgeachtet zu sein. Er wünscht sich in den Augen seines Königs angesehen und angenommen zu sein. Das ist Frieden. Das ist eigentlich auch gar nichts so Besonderes, wonach er sich sehnt. Und er möchte diesen Frieden herstellen und gibt alles dafür. Er investiert, er riskiert sein Leben dafür. Wir haben es gehört, eigentlich ein Wahnsinn, den er dort betreibt. David weigert sich, Richter zu sein. Er sagt: Gott soll der Richter sein über uns beide und vor allem über dich, Saul. Und das kommt dann am Ende auch so. Wir wissen, wie die Begebenheit weitergeht. Saul wird eben nicht von David getötet, sondern Saul stirbt durch sein eigenes Schwert, indem er sich selber umbringt. Und dann, ja, dann wird David wird König und er besiegt die ganzen feindlichen Völker um sie herum, die Philister und die Aramäer und die Ammoniter und die Amoriter, und er nimmt Jerusalem ein, er bringt die Bundeslade heim nach Jerusalem, macht Jerusalem zu seiner Hauptstadt und residiert dort als König. Und dann lesen wir im zweiten Buch Samuel im Kapitel 7, Vers 1: Und es geschah, als der König, also David, in seinem Haus wohnte und der Herr ihm Ruhe gegeben hatte vor all seinen Feinden ringsherum, und so weiter und so weiter. Und es geschah, als der König und der Herr ihm Ruhe gegeben hatte. Jetzt war David endlich dort angekommen, wonach er sich so sehr gesehnt hatte. Jetzt hatte er endlich Frieden. Er hatte Frieden vor seinen äußeren Feinden, die waren alle besiegt. Er hatte Frieden vor seinem nächsten Feind, vor dem König Saul, der leider nun tot war, mit dem er eigentlich nicht in einen richtigen Frieden gekommen ist. Jetzt hatte David endlich Ruhe. Und wenn die Bibel ein Märchenbuch wäre, dann wäre die Geschichte hier zu Ende. Wenn die Bibel ein Märchenbuch wäre, dann würden wir jetzt vielleicht lesen, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute bis und so weiter. Aber die Bibel ist eben, das ist, finde ich so schön an ihr, ein Buch, das eben nicht nur den großen Helden David zeigt, sondern die uns den ganzen Menschen zeigt. Und diesen ganzen Menschen, in dem wir uns alle wieder entdecken können, die hellen und die dunklen Seiten unseres Lebens. Und nachdem eigentlich David alles erreicht hat, was ein Mensch erreichen kann, König über ein Reich zu sein, das im Frieden lebt, da begeht er eine Dummheit, die man eigentlich nicht richtig verstehen kann. Und da merken wir, ja doch, David war ein Mann nach dem Herzen Gottes, aber trotzdem ein gefallener, sündiger Mensch. Wir kennen diese Begebenheit. Er sieht doch diese Bathseba dort auf dem Dach baden. Wir wissen noch nicht, warum sie nur gerade auf dem Dach gebadet hat, dass man sie vielleicht auch sehen konnte, aber das ist erstmal völlig dahingestellt. Aber er entscheidet sich eben nicht wegzuschauen, weil er hatte ja selber einen ganzen Sack voller Frauen, er hatte ja einen richtigen Harem gehabt, durch die vielen politischen Hochzeiten, die er gemacht hatte. Aber diese eine, die fehlte ihm noch in seiner Raupensammlung. Und da gehen mit ihm die Pferde durch. Keine Ahnung, warum der Mann, wo wir sagen, das ist doch ein Mann nach dem Herzen Gottes, warum tut er das? Wir können das nicht verstehen, aber wenn wir manchmal in uns selber reinschauen, fragte ich manchmal selber, wir nach außen sind wir ja auch alle so nett und so freundlich und gut, aber jeder von uns weiß, was für Gedanken wir manchmal am Tag haben und wie oft uns Gott am Tag vor unseren eigenen Gedanken und Gelüsten und Gefühlen auch bewahrt, dass wir eben nicht das tun, was wir manchmal tun wollen. Aber hier ist so eine Situation, Gott lässt es zu, dass David das tut und er tut es. Er beginnt also dieses Verhältnis mit der Bathseba und es kommt, wie es kommen muss. Sie wird schwanger und David versucht natürlich, diesen Ehebruch irgendwie zu vertuschen, unter der Decke zu halten. Und er hat einen Plan. Wir lesen im 2. Buch Samuel, Kapitel 11. Er gibt die Information, das war mal wieder eine Auseinandersetzung mit den Feinden, und er gibt die Information an die Front, stellt Uriah, also Uriah diesen Mann, dieser Bathseba, stellt Uriah vorne an, wo am heftigsten gekämpft wird, und zieht euch hinter ihn zurück, damit er erschlagen wird und stirbt. Das sind die Worte desselben Mannes, der vorher paar Mal das Leben von diesem Saul geschont hat, der sein eigenes Leben in Gefahr gebracht hat und jetzt auf einmal, wo er seine eigene Schuld verbergen möchte, eigentlich zum Saul wird, der eigentlich genauso handelt wie der Saul, der, um die eigene Schuld zu bedecken, jemanden umbringen lassen möchte. Nein, er möchte sich nicht selber die Hände damit schmutzig machen, sondern er möchte das den Feinden überlassen. David lässt alle Weisheit fahren. Er verleugnet diesen Geist Gottes, der in seinem Innersten ist, und handelt gegen ihn. Statt Buße zu tun und zu überlegen, was habe ich dort getan? Wie kann ich diese Situation irgendwie nur wieder ins Reine bringen? Als sich zum Beispiel dem Uriah zu offenbaren und zu sagen, ich bin schuldig geworden an dir, ich habe mich an deiner Frau vergangen. Es ist eigentlich unverzeihlich, aber vielleicht kannst du es mir verzeihen. Wie können wir das wieder in Ordnung bringen? Ich habe große Schuld auf mich geladen. Anstelle das zu tun, versucht er eben diese Schuld anders loszuwerden oder zu verdrängen, und er fasst einen teuflischen, mörderischen Plan. Und er verletzt seine Sorgfaltspflicht, die er eigentlich hat als oberster Herrleiter. Er schickt seinen tapfersten Soldaten in einen hinterhältigen Hinterhalt, ohne sich selber die Finger schmutzig zu machen. Diese Situation kennen wir später ähnlich beim Pilatus. Auch Pilatus wäscht seine Hände in Unschuld. Ich habe nichts mit diesem Tod von diesem Jesus zu tun, obwohl er doch vollkommen verantwortlich dafür ist. Und der Mann, der diese Botschaften immer zwischen der Front und dem Palast hin und her bringt, dem ist das irgendwie auch schon unheimlich und peinlich, diese Situation. Und David versucht ihn zu beruhigen und er sagt ihm, lass diese Sache nicht böse sein in deinen Augen, denn das Schwert tötet mal diesen, mal jenen. Verstärke deinen Kampf gegen die Stadt und zerstöre sie. Jetzt, wo Uriah gefallen ist, da sagt er, jetzt verstärkt den Kampf. Vorher hat er die Truppen abgezogen, damit Uriah umkommt. Perfide, das ist derselbe Mann, der vorher den Saul so geschont hat. Was ist da los? Kann dieser Mann sich noch in den Spiegel schauen? Können wir das manchmal noch? Wie weit ist bei uns manchmal Wollen und Tun auseinander? Aber das bleibt natürlich Gott nicht verborgen und auch nicht dem Menschen um ihn herum und auch schon gar nicht dem Propheten Gottes. Nathan geht zu David hin und er hat keine Angst vor ihm, dass ihm das irgendwie zum Nachteil gereicht, sondern er stellt David zur Rede. Und er sagt, Uriah, dem Hittiter, hast du mit dem Schwert erschlagen und seine Frau hast du dir genommen, ihn aber hast du durch das Schwert der Ammoniter umgebracht. Nun soll auch von deinem Haus das Schwert nicht mehr weichen. David ringt alles Rindes durch die Finger. Diese Ruhe, diesen Frieden, den er vorher hatte, der ist weg. Der Prophet sagt ihm, das wird dir alles genommen. Und wenn wir dann diese Geschichte weiterlesen, dann ist das ja so traurig, was dann eigentlich in Davids Familie passiert. Da ist Mord und Totschlag unter den Geschwistern, da ist Ehebruch unter den Geschwistern und so weiter. Der Frieden weicht von Davids Haus. Immer wieder bedrängen äußere Feinde ihn. Er muss seinen Palast verlassen. Seine Kinder machen ihm die Herrschaft streitig. Wir wissen warum. Und von da kann man eigentlich sagen, es ist ein permanenter Abstieg. Das Haus Davids, zu Davids Zeiten, dann noch einmal zu Zeiten seines Sohnes Salomon, hat es Blüte, aber danach geht es dann schon eigentlich nur noch permanent bergab. Das Reich wird geteilt, dann wird das Volk teilweise weggeführt, bis es dann irgendwann zu Lebzeiten von Jesus nur noch eine römische Provinz ist. Und in diese Zeit, da wird dann der Friedefürst, der wahre Sohn Davids geboren, der eben nicht so handelt wie David in dieser schwachen Stunde. Dieser Jesus, der sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und nicht die Schafe lassen ihr Leben für den Hirten, so wie es beim David in der zweiten Begebenheit war. Jesus setzt das um in Vollkommenheit, damit wir leben können, was David schon wie eine Vorschattung versucht hatte, in aller Schwachheit umzusetzen, was ihm manchmal gelang und manchmal nicht. In Matthäus, Evangelium Kapitel 5 hören wir, ihr habt gehört, dass euch gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde und segnet, die euch verfluchen. Tut Gutes denen, die euch hassen. Bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen. David hat es versucht und ist gescheitert und Jesus hat es in Vollkommenheit getan. Der Dank, den der seine Feinde Liebende zu erwarten hat, ist die Hoffnung auf ihre Verwandlung durch Gott. Tja, das war er nur gewesen, der David. Was hat das mit uns zu tun? Ich möchte uns vielleicht doch einfach noch ein paar Tipps und Tricks von David mitgeben aus dieser Begebenheit. Was hat das mit meinem Leben zu tun? Kann ich da was davon lernen, obwohl diese Begebenheit ja eigentlich so unheimlich alt ist? Die Menschen damals und heute sind dieselben und die Probleme genau dieselben. Wenn es also darum geht, dem Frieden nachzujagen in unserem Leben, ihm zu suchen, so wie es die Jahreslosung uns ans Herz legt, dann können wir aus dieser Begebenheit ersten Punkt lernen. Jage dem Frieden nach heißt, vielleicht etwas komisch, suche die Konfrontation. Das haben wir gesehen. David ist klar geworden, wenn ich mit dem Saul ins Reine kommen möchte, kann ich nicht immer nur permanent von ihm weglaufen, sondern ich muss die Konfrontation mit diesem, meinem vermeintlichen Feind suchen und ihn zur Rede stellen. Und mehrmals macht das David. Der Frieden ist ein scheues Reh, ganz schnell verscheucht und es kommt nur ganz, ganz zaghaft zurück. Und es kommt eben auch nicht alleine zurück. Den Frieden, den wir gerne haben möchten mit unserem Nächsten, ob das jetzt Frau oder Bruder, Schwester in der Gemeinde ist, diesen Frieden, den können wir uns nicht einfach im Internet runterladen, dass er dann da ist. Nein, wir müssen hingehen zu demjenigen und müssen die Konfrontation suchen. Und das fällt uns manchmal so unwahrscheinlich schwer. Wenn wir bei der Arbeit sind und vielleicht Probleme haben mit einem Kollegen, na ja gut, dann gehen wir uns irgendwie aus dem Weg. Das funktioniert vielleicht. Mit einem Nachbarn funktioniert das vielleicht auch, obwohl es nicht die beste Lösung ist. Wenn wir Probleme haben, uns in der Gemeinde mit jemandem, ist dann die beste Lösung, dem oder der aus dem Weg zu gehen? Wenn wir Probleme haben zu Hause mit unserem Partner, ist es dann die beste Lösung, dem Problem aus dem Weg zu gehen? Wir haben Angst vor der Konfrontation. Wir wissen, es gibt Streit und Ärger. Aber das ist wichtig in unserem Leben. So ungern wir es tun wollen. Wenn es bei uns zu Hause manchmal so ist, dann denken wir manchmal, das ist das Schlimmste, wenn sich Vater und Mutter streiten und wenn die Kinder das dann vielleicht miterleben. Ich denke nicht, dass es das Schlimmste ist. Da sind zwei liebende Sünder miteinander verheiratet und es ist das Normalste der Welt, dass dort auch Unfrieden ist zwischen ihnen. Aber das Problem ist, denke ich, wenn unsere Kinder es nicht erleben, dass Eltern diesen Streit lösen können. Wenn Eltern, die von sich sagen, dass sie Christen sind, nicht das, was Christus ihnen anbietet, die Vergebung, das Annehmen, auch ausleben. Das ist auch dem Frieden nachjagen. Wenn das bei uns in der kleinsten Zelle, bei uns zu Hause, in unserer Familie nicht funktioniert, wenn wir dort nicht den Mut haben zur Konfrontation mit unserem Problem, mit dem Nächsten, wie soll es dann in einer Gemeinde funktionieren? Und so kann es dann manchmal auch dazu kommen, ich habe das in meiner Geschichte auch schon mehrere Gemeinden durch, dass manchmal Konflikte zwischen Geschwistern über mehrere Generationen weitervererbt wurden. Ich hoffe, dass das bei euch nicht so ist. Aber ich habe es erlebt, dass dann Familien miteinander nichts zu tun hatten. Ja, das war schon bei uns immer gewesen. Da war immer so eine alte Geschichte, das ist aber nie richtig geklärt worden. Ja, das ist jetzt einfach so. Sowas gibt's auch zwischen Christen. Haben wir keine Angst vor der Konfrontation. Der zweite Punkt, suche Frieden, heißt, suche Frieden dort auch, wo er zu finden ist. Als David also solchen Stress hat mit seinem Schwiegervater, da geht er eben nicht zu seiner Schwiegermutter und heult sich bei ihr aus, sondern er sucht die Konfrontation mit seinem Schwiegervater. Es ist gut, manchmal jemanden zu haben, mit dem man sich einfach über seine innere Not ausspricht. Es ist gut, wenn man Krisen in der Ehe hat, vielleicht auch mal mit jemandem Außenstehenden darüber auszusprechen, einer Freundin, einem Freund und einfach mal sich das von der Seele zu lassen. Das ist gut. Aber es löst nicht das Problem. Und deswegen sagt Jesus uns auch, wenn dein Bruder gegen dich sündigt, dann rede mit möglichst vielen darüber. Nein, das sagt Jesus nicht. Sondern Jesus sagt, dann gehe hin und rede mit dem. Ja, wir können nur mit der Person, die es direkt betrifft, wieder ins Reine kommen. Und das ist oft so ein Fehler, den wir machen. Wir scheuen die Konfrontation. Und wir reden dann lieber übereinander als miteinander. Abgesehen davon, dass dabei dann auch noch fürchterliche Gerüchte entstehen. David folgt also nicht dem Rat seiner Freunde, die ihm auch eine Lösung des Problems anbieten, die ihm Frieden anbieten, der aber in Wirklichkeit eine Friedhofsruhe ist. Also bring deinen Feind um. Das ist nicht die Lösung, denke ich, die wir anstreben sollten, sondern in diesen Situationen sollten wir uns immer wieder fragen, das ist vielleicht schon ein bisschen abgedroschen, aber es ist trotzdem immer wieder wahr, was würde Jesus in dieser Situation tun, wenn ich in einem Konflikt stehe, mit meinem Bruder, mit meiner Frau zum Beispiel? Und vielleicht der dritte Punkt, suche Frieden, der für beide ein echter Frieden, der für beide ein echter Frieden ist. David, als er beide Male diese Situation hatte, als er eigentlich seinen Verfolger in der Hand hatte, der zieht nicht das Schwert, legt es ihm an die Gurgel, weckt dann den Saul auf und sagt, pass mal auf, wenn du jetzt nicht aufhörst, mich zu verfolgen, dann ziehe ich das Schwert noch mal ein bisschen weiter durch. Nein, wir haben es gelesen. Er gibt ihm das Zeichen, ich war in deiner Nähe und ich hatte Macht über dich und habe es aber nicht getan. Er schneidet diesen Zipfel ab, er nimmt den Speer mit und er zeigt ihm eigentlich damit, er wenkt eigentlich die Flagge der Kapitulation, die Friedensfahne. Ich will in Frieden mit dir leben und ich gebe dir die Chance, ohne dass du dein Gesicht verlierst, aus dieser Situation herauszukommen. Und eigentlich ist das ganz wichtig, wenn wir in Schwierigkeiten stecken, miteinander, ob das zu Hause ist oder in der Gemeinde, dass wir die Konflikte so angehen und lösen, dass der andere sein Gesicht dabei nicht verliert. In einem Streit, in der Ehe oder auch in der Gemeinde, da gibt es keinen Gewinner und da keinen Verlierer. Es gibt entweder zwei Verlierer oder zwei Gewinner. Packen wir es so an, wie Jesus es getan hat, packen wir es so an, wie David es in den beiden ersten Situationen getan hat. Lassen wir uns von Gott bewahren vor solchen Situationen wie David und Bathsheba und versuchen wir das jeden Tag neu. Wir haben jeden Tag dazu die Möglichkeit, das zu üben. Suche Frieden und jage ihm nach. Und es beginnt schon früh morgens bei uns zu Hause. Wie begegnen wir das erste Mal unserer Frau, unserem Mann, unseren Kindern, wenn sie etwas falsch gemacht haben, wenn uns nicht so recht ist an diesem Tag? Wie begegnen wir einander? Und da haben wir viele Möglichkeiten, das einzuüben und Jesus ähnlicher zu werden. Dass wir treu sind in diesen kleinen Dingen. Und wenn wir treu sind in den kleinen Dingen, dann gibt uns Gott auch die Kraft, im Großen ihm nachzufolgen. Amen.